Vor einigen Jahren wurde in der katholischen Kirche eine Sache intensiv diskutiert, nämlich eine Zeile des Vaterunsers, des wahrscheinlich bekanntesten Gebetes. Und führe uns nicht in Versuchung. Da ging es um die Frage, ob diese Zeile denn theologisch so richtig ist. Ist es denn Gott, der uns in Versuchung führt? Können wir ihn denn darum bitten, dass er uns nicht versucht, oder gehört das dazu, dass Gott uns manchmal auf die Probe stellt? Nun, ich will heute nicht diese Frage behandeln, ob Gott uns nun in Versuchung führt oder führen kann, und auch nicht entscheiden, wie das Vaterunser denn nun richtig zu beten ist. Aber ich möchte heute über die Versuchung als solche predigen und vor allem, was wir tun können, um uns gegen sie zu wappnen. Wie ihr ja bestimmt alle wisst, hat am vergangenen Mittwoch die Fastenzeit begonnen. Und die Fastenzeit ist eine Zeit, auf der viele auf bestimmte Dinge verzichten oder es zumindest versuchen. Ich habe keine Quelle dazu und ich habe auch keine Studie durchgeführt, aber ich bin mir sehr sicher, dass die meisten Menschen versuchen, auf Süßigkeiten zu verzichten. Es gibt noch andere Klassiker, Alkohol zum Beispiel oder Fleisch. Aber selbst wenn Süßigkeiten nicht an erster Stelle stehen, sind sie doch eines der Dinge, die am häufigsten gefastet werden. Und jeder, der das schon mal getan hat, kennt so einen typischen Verlauf. Zumindest kann ich da aus meiner Erfahrung sprechen. Man fängt an, die ersten Tage laufen richtig gut. Man ist stolz auf sich, man zieht es durch. Aber im Laufe der Zeit wird es immer schwieriger. Die Tafel Schokolade im Schrank sieht doch immer leckerer aus. Das Nutella-Glas schaut einen in der Früh aus dem Schrank ganz verführerisch an. Und eines Tages steht man an so einer Infotheke oder an irgendeiner Rezeption und sieht dieses große Glas mit Bonbons, das da immer steht. Die Versuchung war zu groß, der eigene Wille zu schwach und das Bonbon vielleicht zu klein, weil so ein kleines Ding hin oder her, man kann danach ja weiter fasten. Ja, es macht ja nichts, ist ja nur ein kleines Ding. Man kommt heim und isst zu Abend und denkt sich, ja, so ein kleines Rippchen Schokolade. Ich meine, ich hatte heute schon das Bonbon, jetzt vielleicht mache ich heute einen Cheat Day, ja, kann man ja machen, morgen geht's halt besser weiter. Und ehe man sich's versieht, hat man im Laufe des Abends die ganze Tafel Schokolade verputzt. Zumindest war das bei mir mal so. Also ein harmloses Beispiel, wie Versuchung in unserem Leben Raum gewinnt. Aber der Ablauf ist meistens ähnlich. Kleine Entscheidungen führen dazu, dass wir immer weiter in die falsche Richtung laufen, aber es selbst vielleicht nicht mal unbedingt bemerken oder wegrationalisieren oder kleinreden. Versuchung betrifft jeden von uns. Niemand kann sagen, er sei immun gegen jede Versuchung. Jeder wird von anderen Dingen vielleicht versucht. Jeder hat individuelle Schwächen, aber jeder, auch noch so religiöse und fromme Christen, haben in ihrem Alltag mit Versuchungen zu tun. Und ich glaube, wenn jemand behauptet, er hätte nie mit Versuchungen zu kämpfen, dann belügt er sich selbst. Ich werde später noch ein ganz prominentes Beispiel aus dem Alten Testament dazu nennen. Deshalb lohnt es sich also, sich zu überlegen, wie wir uns gegen Versuchung wappnen können. Und das Predigtwort von heute greift diesen Gedanken der Versuchung auf. Der Predigttext steht im Johannesevangelium im 13. Kapitel, eine ganz bekannte Stelle. Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn fragen konnte: Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus, und der, dem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas: Tu, was du vorhast, bald. Keiner von denen, die am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war. Oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Soweit der Predigttext für heute. Ich werde heute nicht im Detail auf diese Situation eingehen oder auf die Umstände oder die damaligen Begebenheiten, zu der diese Szene gespielt hat. Aber ich möchte zwei Dinge zu Beginn herausgreifen und beide haben mit dem Begriff Verantwortung zu tun. Die eine Sache ist, dass wir sehr gerne von uns wegschauen und mit dem Finger auf andere zeigen. Ich habe mir überlegt, als ich den Text gelesen habe, wie haben die anderen Jünger wohl über Judas gedacht, als klar geworden ist, dass er es war, der Jesus verraten hat. Wir Menschen sind gut darin, die Verfehlungen der anderen zu sehen, während wir unsere Verfehlungen rationalisieren und klein halten. Das ist mir wichtig zu sagen am Anfang dieser Predigt. So schlimm manche Auswirkungen von Versuchung auch für nahestehende Menschen sein können, wir dürfen nie vergessen, erstmal unsere eigene Weste anzuschauen. Und wir werden feststellen, dass sie ganz und gar nicht so weiß ist, wie wir es manchmal gerne hätten. Oder auch manchmal vorgeben, dass sie sei. Gemeinschaft spielt oder kann eine zentrale Rolle spielen, um der Versuchung Einhalt zu gebieten. Dazu sage ich später noch einen Satz. Aber sobald wir andere dafür verurteilen, dass sie schwach geworden sind und eine falsche Wahl getroffen haben, begeben wir uns auf verdammt dünnes Eis. Das war die erste Sache, die mir wichtig ist, bei diesem Text zu sagen. Und die zweite Sache ist die Sache mit dem Satan. Im Text heißt es, der Satan ergriff Besitz von Judas. Nun, man mag sich streiten, ob es nur der Satan war, der Judas dazu verleitet hat oder ob er selbst auch etwas dazu beigetragen hat. Aber das ist nicht das Entscheidende heute, denn eine Sache darf und soll uns nicht passieren, dass wir die Verantwortung für unsere Taten abgeben und sagen, da konnte ich gar nicht anders, da hat der Teufel mich verführt. Denken wir zurück an die Szene im Paradies, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Adam und Eva erliegen der Versuchung durch die Schlange. Und die erste Reaktion, als Gott sie mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert, ist, die Verantwortung von sich zu schieben. Gott geht erst zu Adam und der sagt sofort, die Frau war's. Schau nicht mich an, die Frau war's. Noch besser, er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Einen Moment. Also, lieber Gott, wenn du jemand Schuldigen suchst, dann vielleicht du selbst. Denk mal drüber nach. Oder die Frau, aber nicht mich, weil ich war nur Sklave der Umstände. Ich konnte gar nicht anders. Und liebe Frauen, für euch geht es leider auch nicht besser auf, denn als Gott die Frau konfrontiert, damit sagt sie, die Schlange war's. Schau nicht mich an, die Schlange, die du geschaffen hast. Um den Bogen zurück zur Versuchung zu spannen, wir dürfen uns nicht so einfach aus der Affäre ziehen, wenn wir versagen oder wenn wir in Versuchung kommen. Ob wir der Versuchung erliegen oder nicht, liegt zumindest zum Teil auch in unserer Hand. Und deshalb sollten wir das uns Möglichste tun, um dem entgegenzuwirken. Denn die Folgen einer scheinbar so süßen Versuchung können schwerwiegend sein. Die Folgen einer Tafel Schokolade sind vielleicht nicht schwerwiegend, aber wir kommen gleich noch drauf, was alles für Auswirkungen eintreten können, wenn Menschen sich versuchen lassen. Ich möchte das an einem Beispiel aus der Schrift festmachen. Ich habe vorhin schon darauf angespielt, ein prominentes Beispiel aus dem Alten Testament an David, dem großen König von Israel. Man beschreibt ihn auch als einen Mann nach dem Herzen Gottes. Aber auch David war nicht immun gegen Versuchungen. Denn er sieht eine hübsche Frau nackt auf dem Dach eines Hauses baden. Das Problem ist, diese Frau ist verheiratet mit einem Soldaten. Und um es kurz zu machen, dadurch, dass David sich dieser Versuchung hingibt, hat er letztendlich den Tod dieses Soldaten auf dem Gewissen. Wie viele Familien gehen kaputt, weil sich ein Elternteil dem Alkohol nicht entziehen konnte? Wie viele Ehen sind kaputt, weil ein Partner sich zu einer Affäre hat hinreißen lassen? Wie viele Menschenleben haben dafür bezahlt, die Geldgier, die Versuchung nach Macht von einigen wenigen zu befriedigen? Mit Versuchungen ist nicht zu spaßen. Die Auswirkungen sind immer zerstörerisch. Denn die Versuchung bringt auf die kurze Frist vielleicht einen Erfolg oder verspricht irgendeine Verbesserung, aber auf die lange Frist geht es immer bergab. Es gibt leider keinen Masterplan, wie wir uns gegen Anfechtung und Versuchung verteidigen können, so wie wenn du jeden Morgen diese 5 Dinge tust, dann wirst du niemals in Versuchung geraten und du wirst unendliche Willenskraft haben. Das gibt's leider nicht. Aber wir können uns ein paar Sicherheitsnetze in unserem Leben aufspannen, die uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Die gute Nachricht ist, wir sind der Versuchung nicht hoffnungslos ausgeliefert. Ich möchte dir jetzt 4 Strategien vorstellen, die helfen können, den kleinen und großen Versuchungen zu widerstehen oder die dabei helfen können, dass wir erst gar nicht in Situationen kommen, wo wir auf die Probe gestellt sind. Und meine Bitte an dich ist es heute, dir eine dieser 4 Strategien rauszusuchen und in der kommenden Woche Schritte zu gehen, um diese Strategie in die Tat umzusetzen. Ich versuche auch immer eine kleine Hilfestellung zu geben. Strategie Nummer 1. An dieser Stelle ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, die eigentlich gar nicht in unserem christlichen Kosmos beheimatet ist, sondern die aus der griechischen Literatur stammt, nämlich eine Sage über den Helden Odysseus. Manche kennen ihn vielleicht. Der ist auf einer langen Reise unterwegs und seine Reise führt ihn unter anderem in ein Gebiet, in dem die Sirenen beheimatet sind. Das sind Fabelwesen, Frauen, die jeden Seemann durch ihren wunderschönen Gesang verzaubern können. Allerdings bedeutet es letztendlich das Verderben für den Seemann und die Crew seines Schiffes, weil sie locken die Seemänner in ein Gebiet mit scharfen Felsen und da geht das Schiff mit seiner Besatzung zugrunde. Odysseus weiß, was auf ihn zukommt und als Mann, der seine eigene Schwäche realistisch einschätzen kann, und das ist der wichtige Punkt bei dieser Strategie, trifft er eine wichtige Vorkehrung, um nicht diesem Gesang zu verfallen. Er lässt sich nämlich von seinen Kameraden an den Mast binden, so fest, dass er sich selbst nicht losmachen kann. Und siehe da, als er den Gesang der Sirenen hört, verfällt er zwar ihrem Zauber, aber es hat keine Auswirkung, weil er kommt nicht von dem Mast los. Wir können eine wichtige Lektion lernen. Das ist die praktischste Strategie, denn wir Menschen neigen dazu, uns selbst zu überschätzen. Oft denken wir oder sagen wir Dinge wie, mir würde das nie passieren. Ja? Manchmal sind wir so wie Petrus, der sagt, Herr, ich würde dich nie verleugnen. Niemals. Ja? Ich werde immer zu dir stehen. Und was passiert? Er verleugnet Jesus 3-mal. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass auch wir schwach werden können. In Markus 14, Vers 38 heißt es, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nur mit geistiger Anstrengung tun wir uns schwer, Widerstand zu leisten. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, Widerstand zu leisten, aber ich sage, dass es deutlich einfacher geht, wenn wir praktische Schritte unternehmen. So unangenehm es auch sein mag, sich einzugestehen, dass man schwach ist und nicht allen Versuchungen aus reiner Willenskraft widerstehen kann, wenn du einfache Vorkehrungen treffen kannst, um einer Versuchung zu widerstehen, dann triff sie. Binde dich an deinen sprichwörtlichen Mast. Wenn du dich also für diese Strategie entscheidest, dann überlege, wie du es dir so schwer wie möglich machen kannst, einer bestimmten Versuchung zu verfallen. Nummer 1. Strategie Nummer 2. Werde Teil einer kleinen Gruppe. Wir haben in dieser Gemeinde die Kultur oder zumindest die Bestrebung, dass jeder Teil einer kleinen Gruppe ist, die sich regelmäßig trifft oder die zumindest regelmäßig Kontakt hat, wie es jetzt im Moment halt möglich ist. Warum machen wir das oder warum glauben wir das? Weil wir glauben, dass wir in einer Gruppe am besten Freiheit erleben können und persönlich wachsen können. Genau diese Gruppen können uns auch helfen, mit unseren Versuchungen fertig zu werden. Durch Austausch, durch Gebet füreinander und durch gegenseitiges Motivieren und Ermutigen steht man der Versuchung plötzlich nicht mehr alleine gegenüber. Wir brauchen Menschen, die uns auf dem richtigen Weg halten und begleiten. Das beste Beispiel, wie so eine Kleingruppe helfen kann, sind wahrscheinlich die anonymen Alkoholiker. Eine Gruppe von Menschen, die das gleiche Ziel verfolgt, nämlich weg von der Flasche zu kommen. In so einer Gruppe liegt eine ungeheure Kraft, die wir alleine niemals aufbringen könnten. Wenn du dich also für diese Strategie entscheidest, dann suche dir eine Gruppe oder, wenn es keine passende gibt für dich, dann gründe eine Gruppe, wo du aufgehoben bist, wo du dich austauschen kannst, wo du Unterstützung erfährst und wo du anderen dabei helfen kannst, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Drittens, stärke deinen Charakter. Jemand sagte mal, Charakter ist das, was du tust, wenn niemand hinschaut. Ich glaube, es ist das, was Gott meint, wenn er zum Propheten Jeremia sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Es ist das, worauf du getrimmt bist, zu tun. Charakter ist nicht die einzelne Entscheidung, sondern das Ergebnis aus ganz vielen kleinen Entscheidungen, die uns hierher gebracht haben. Und wenn wir in kleinen Dingen einüben, uns richtig zu verhalten, stark zu sein und uns nicht verführen zu lassen, dann kalibriert das unseren Kompass. Dann wissen wir bei großen Dingen, wo es lang geht, was die richtige Richtung ist. Wenn du diese Strategie also wählst, dann achte darauf, auch im Kleinen treu zu sein. Das nächste Mal, wenn du denkst, eine Entscheidung ist so klein, dass sie keine Auswirkung hätte, dann denk an das Bonbon aus der vorherigen Geschichte. Die kleinen Entscheidungen prägen unseren Charakter. Die letzte Strategie, Gebet. Etabliere ein lebendiges Gebetsleben. Das ist vermutlich die beste Strategie unter den vier, vielleicht auch die herausforderndste. Mach es zu einer Gewohnheit, täglich zu beten. Und vor allem bete darum, dass Gott dir offenbart, an welchen Stellen du dich auf dem falschen Weg befindest und wo du umkehren musst, um dein Herz und deine Gedanken wieder auf Gott zu fokussieren. Das ist nicht immer besonders angenehm, wenn Gott Dinge anspricht, die wir eigentlich nicht hören wollen, aber es ist heilsam und es bringt uns näher zu Gott. Mach ihm Raum in deinem Alltag, mach ihm zum Chef über dein Leben, wenn du es noch nicht getan hast. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich wiederhole nochmal die vier Strategien. Binde dich an den Mast, werde Teil einer Kleingruppe, stärke deinen Charakter und schaffe ein lebendiges Gebetsleben. Während des nächsten Liedes kannst du darüber nachdenken, welche der Strategien du nächste Woche umsetzen möchtest. Amen.